Wir freuen uns, dass Sie heute zu uns gekommen sind, zu unserer Stuttgarter Konferenz für Weltmission. Wir begrüßen Sie alle, ob Sie zu Mitarbeitern gehören, die draußen im Einsatz waren, ob Sie Angehörige haben, ob heute Sie ausgesandt werden oder Sie wieder zu den Angehörigen und zu den Freunden gehören. Es ist ein großes Vorrecht, wenn wir an diesem verheißungsvollsten Unternehmen dieser Welt, an der Sache Jesu der Weltmission teilhaben dürfen. Heute, am Himmelfahrtstag, in der Freude, dass Jesus König ist, immer und ewig, dass er alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Und dass er seine Herrschaft in dieser dunklen, unheimlichen Welt ausbreitet. Und dass wir etwas hören dürfen an diesem Tag aus dem Mund von vielen Zeugen, die uns berichten, was Gott heute tut in verschlossenen Ländern, in Ländern, in denen die Gemeinde Jesu verfolgt und bedrängt ist, und doch wie Jesu Wort läuft und Menschen zum Glauben an ihn kommen. Ich will Sie heute Morgen grüßen mit dem Wort: Alles, was von Gott geboren ist, überwinde die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Es war vor 30 Jahren, da kam einer der großen Missionstheologen aus Amerika, aus Dallas in Texas, und hat in Deutschland den evangelikalen Missionen entscheidend geholfen, sich richtig einzustellen auf die große Ernte der Weltmission. Ach, unser Freund George Peters, der schon heimgegangen ist, und er hat damals zu mir gesagt: Ich möchte in deiner Gemeinde einen Vortrag halten über Mission 2000. Das war damals um 1973. Und ich war sprachlos. George Peters sagte: Die großen Jahre der Weltmission kommen noch. Wir waren damals ein Zuhörerkreis vielleicht von etwa 100 Leuten. Man hat das Staunen zur Kenntnis genommen. Aber das, was mir in den letzten Jahren immer deutlicher wird, dass uns Gott auf eine ganz besondere Weise in diesen Jahren etwas schenkt, was wir nie geahnt haben. Keiner von uns hat geahnt, dass der eiserne Vorhang zusammenbricht, dass der Bambusvorhang, dass China sich öffnet, dass so viele Aufgaben kommen und dass längst die Kirchen der dritten Welt die große Weltmissionsbewegung treiben. Das ist gar nicht mehr eine westliche Sache. 80% der Missionare kommt längst aus Asien und Afrika und Lateinamerika, und wir werden auch heute davon etwas hören, von diesem großen Tun Jesu. In diesen Tagen sind die Zeitungen voll davon, was in dieser Welt Grauenhaftes geschieht. Jesus sprach davon, lesen Sie es nach in den Endzeitreden: Katastrophen und Hunger und Kriege und teure Zeit. Und dann sprach Jesus davon: Das Evangelium vom Reich Gottes wird gepredigt allen Völkern zum Zeugnis. Das ist die wirkliche aufregende Neuigkeit und die Nachricht, dass Jesus überall in allen Teilen der Welt gegenwärtig Durchbrüche schenkt. Es sind ganz, ganz wenige Gebiete dieser Welt, wo es noch keine Jesusgemeinde gibt. Und so wollen wir an diesem Morgen uns vereinen mit all den Christen in aller Welt und unseren Herrn Jesus anrufen und beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir und wollen von dir heute Morgen hören, was du machst. Mission ist doch deine Sache, und ohne dich hat alles keinen Sinn. Wir wollen ermutigt und gestärkt werden und vor allem auch deinen Aufruf hören, dass du deine Königsherrschaft in unserem Leben aufrichten willst. Gib doch, dass wir uns öffnen für dich und dass du an uns Neues wirken kannst. Rede, Herr, dein Knecht hört. Amen. Es war in den dunkelsten Jahren der kommunistischen Herrschaft in Ostdeutschland, wie wir immer wieder die Nachrichten gehört haben, dass drüben in Karl-Marx-Stadt diese Jugendgottesdienste stattfinden, wo tausende junger Leute oft schon eine Stunde vor Beginn dasitzen, um sich einen Platz zu sichern und zu hören. Und wir haben dann diese Kassetten gehört, und von jenem Prediger, der dort in Plutschins gepredigt hat, aber das, was das Besondere war, das unverkürzte Jesuswort, das Evangelium, und so klar und so herausfordernd. Wir freuen uns, dass Theo Lehmann heute Morgen unter uns ist und uns zuerst das Wort Gottes sagt.
Liebe Freunde, zwei Männer sitzen im Gasthaus und haben Mittag gegessen. Nennen wir sie mal Winrich und Theo. Und der Ober kommt zum Kassieren und sagt zum Theo: Was hatten Sie? Ein Schnitzel, ein Bier. Fragte den Winrich: Was hatten Sie? Sagt er: Ich hatte Hunger und Durst. Um eine Frage richtig zu beantworten, da muss man sie erst mal richtig verstehen, beziehungsweise wenigstens richtig verstehen wollen. Zum Beispiel wird einer gefragt: Was wissen Sie über die Verschmutzung der Weltmeere? Antwort: Oh, wird immer schlimmer, ich habe neulich eine Fischdose aufgemacht, alles voller Öl, alle Fische tot. Es gibt nicht nur Leute, die falsche Antworten geben, es gibt auch Leute, die falsche Fragen stellen. Als Jesus von den Toten auferstanden war, so heißt es in der Apostelgeschichte, da ist er 40 Tage lang mit seinen Jüngern zusammen gewesen und hat mit ihnen über das Reich Gottes geredet. Und da fragen sie ihn dann eines Tages: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Es ist das alte Missverständnis. Da hat Jesus 40 Tage lang seine Jünger über das Reich Gottes belehrt und sie haben es immer noch nicht begriffen. Wenn Jesus vom Reich Gottes redet, da meint er, wenn du Gottes Willen tust, wenn du dich bekehrst, wenn du nach seinen Anweisungen lebst, dir deine Sünden vergeben lässt, als Kind Gottes lebst, dann gehörst du dazu, zu Gottes Reich. Die Leute damals verstanden unter Reich Gottes immer so etwas wie ein Staatswesen, so mit Grenzen und so, hatten ganz bestimmte Vorstellungen, wie das sein müsste. Am besten so wie in der guten alten Zeit, das Reich vom König David. Und deshalb fragen sie ja hier auch Jesus: Wirst du jetzt das Reich Israel wiederherstellen? Aber Jesus stellt nicht was her, was schon mal da gewesen ist. Er stellt was auf die Beine, was noch nie da gewesen ist. Sein Reich ist was absolut Neues. Da ist die Liebe die Regierungsform und auch die erste Bürgerpflicht. Wo gibt es das sonst noch in der Welt? Das Wort Liebe steht in keiner einzigen Verfassung. Es entstehen zwar alle Nasen lang neue Verfassungen, neue Reiche, das reicht von der Demokratie bis zur Diktatur, aber das Grundprinzip ist ja überall das Gleiche, nämlich die Gewalt. Ohne irgendeine Form von Gewalt, da kann kein Reich bestehen. Und kein Reich dieser Welt hat jemals verwirklicht oder auch nur behauptet, verwirklichen zu können oder zu wollen. Was Jesus über das Reich Gottes gesagt hat: Ein Reich ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Geschrei, ohne Schmerz, ohne Tod. Das sind die Kennzeichen vom Reich Gottes. Wenn es fertig ist. Mit Jesus hat das Reich Gottes angefangen und irgendwann ist es vollendet, nämlich am Ende der Welt. Und deshalb fragen ihn hier seine Jünger: Wann ist es soweit? Jesus weigert sich, die Frage nach dem Wann zu beantworten und lässt die Jünger abblitzen. Er sprach aber zu ihnen: Das gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, welche der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Wer die Frage nach dem Wann stellt, der erhält von Jesus eine Abfuhr. Und das gilt für alle, auch bis zum heutigen Tage, die so die Bibel mit dem Rechenschieber lesen und irgendwelche Fahrpläne für die Endzeit aufstellen. 1972 ist ein dreibändiges Werk erschienen. Heilsgeschichte in Zahlen. Wurde ganz genau angegeben, wann was passiert. Zum Beispiel am 16. Oktober 1986, da sollte die Schlacht von Armageddon stattfinden. Wie ihr alle wisst, hat sie nicht stattgefunden. Oder die beiden Bibelforscher, die im vorigen Jahrhundert 6-mal den Weltuntergang angekündigt haben. Also allein diese Tatsache genügt ja schon als Beweis, dass diese Leute mit der Bibel nichts zu tun haben. Da steigt Jesus aus, da macht er nicht mit. Er verweigert die Auskunft, der wird geradezu grob zu seinen Jüngern und sagt, das geht euch überhaupt nichts an. Lasst mal die Finger davon, das überlasst mal Gott selber. Wer also so ein gieriges Interesse hat, rauszukriegen, wann kommt das Weltende, der kriegt von Jesus keine Antwort. Wer neugierig Gott in die Karten gucken will, wann kommt der jüngste Tag? Bei dem lässt Jesus nichts gucken. Wer fanatisch die Gemüter aufheizt, wann geht's endlich los? Den lässt Jesus eiskalt auf Grund laufen. Und zwar aus folgendem Grund, Jesus will ja die Menschen nicht aufklären, wann das Reich Gottes kommt. Er will, dass jeder in das Reich Gottes reinkommt. Erst sollen mal alle die Einladung erhalten, erst mal sollen sie alle eintreten. Die Frage der Vollendung, die kriegen wir später. Hauptsache ist, dass jeder erst mal den Namen von Jesus erfährt. Der ist das Losungswort, mit dem ein Mensch durch die Türe in das Reich Gottes gehen kann. Und da kommst du nicht rein, wenn du sagst, ich bin ein guter Mensch, ich bin ein Humanist, ich habe auch an Gott geglaubt, ich habe auch einen Gott gehabt. Und wenn dann die Menschen aus den anderen Religionen ankommen und die Namen ihrer Götter nennen, Buddha und Allah und Krishna und so, dann ist das immer die falsche Losung. Denn die Bibel sagt, in keinem anderen ist das Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden sollen. Und deshalb müssen alle Menschen dieser Welt zunächst einmal diesen Namen Jesus erfahren. An ihm entscheidet sich unser Schicksal. Wer Jesus ablehnt, ist und geht verloren, und wer ihn annimmt, der ist gerettet. Wir haben diese Information alle schon x-mal bekommen. Aber außer uns gibt es ja noch ein paar Millionchen bzw. Milliarden, die den Namen von Jesus noch nie gehört haben. Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie sie ihn hören können, nämlich wenn er ihnen gesagt wird. Und gesagt werden kann er nur von denen, die ihn schon kennen, also von den Christen. Also mit anderen Worten, die Christen sind dazu da, um Zeugen für Jesus zu sein. Und deshalb sagt Jesus das, was hier auf dem Programmzettel oben drauf geschrieben ist, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist seine Antwort auf die Frage der ersten Christen, ob er das Reich Israel wieder aufrichten wird. Auf ihre Frage, was er tun wird, da antwortet er ihnen, was sie tun werden. Auf ihre Frage, Jesus, wann geht's los, antwortet er, ihr geht los. Ihr werdet meine Zeugen sein, zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Jesus sagt nicht, ihr sollt meine Zeugen sein. Der sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist eine Feststellung. Jesus äußert ja keine Wünsche. Der erzählt nicht, wie er sich die Christen so vorstellt, wie die eigentlich mal sein müssten. Er wirbt hier nicht, er agitiert hier nicht. Sondern er stellt fest, Christ sein ist Zeuge sein. Und das heißt umgedreht, wer kein Zeuge ist, der ist auch kein Christ. Jeder von uns, der schon mal versucht hat, auf der Straße oder irgendwo im anderen Menschen die Botschaft weiterzugeben, der weiß, wie schwer das ist mit dem Zeuge sein. Meistens ist es doch so, da ist die Situation ungünstig, mal bist du nicht in Form, dann bist du wieder nicht informiert, dann schämst du dich, dann fürchtest du dich, mal hast du keine Lust, keine Kraft, keine Zeit. Man muss sich immer erst einen Ruck geben. Also das Zeugnis geben, das läuft nicht so von alleine. Weil das hat Jesus gewusst. Und deshalb gibt er seinen Jüngern nicht nur den Auftrag, sondern auch die Kraft, den Auftrag auszuführen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Jesus will also auch die Judenmission. Wenn der Ratsvorsitzende der EKD, der Manfred Kock, vor 2 Jahren in einer Predigt mal gesagt hat, zu wem und zu was sollten wir Christen Juden denn bekehren? Da können wir nur antworten, zu Jesus, Herr Bischof. Zu dem einzigartigen Heiland, Retter und Einzigen, der uns ins Reich Gottes bringen kann. Und der zu Juden gesagt hat, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr sterben in euren Sünden. Also ich schlage vor, dass wir uns nicht lange mit diesen geistlosen Äußerungen des obersten Geistlichen der EKD befassen, sondern mit den Äußerungen unseres Herrn, wo er vom Heiligen Geist spricht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet anfangen in Jerusalem, Samaria und so weiter. Vor ein paar Monaten, da saß ich mit dem Juden zusammen beim Frühstück. Wir unterhielten uns über die Predigt, die ich am Abend vorher gehalten hatte. Erst lief alles noch ganz lieb und harmlos. Auf einmal wurde der itzig und sagt zu mir, das ist doch eine Frechheit, das ist doch eine Beleidigung von euch, dass ihr uns zu Jesus bekehren wollt. Wir haben die Tora und wir haben den direkten Zugang zum Vater. Da habe ich zitiert, Jesus, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Da sagt er, ja, das ist zu den Heiden gesagt, das gilt für euch, damit ihr auch dabei sein könnt. Ich sage, nein, das hat der Jude Jesus gesagt und er hat es zu Juden gesagt. Na, hat er gesagt, man weiß ja nicht im Neuen Testament genau, was nun Jesus wirklich gesagt hat oder wer später da was reingeschrieben hat. Und dann kam er noch mit der Geschichte vom Ölbaum, was ja aussagen würde, dass die Juden die Wurzel sind, aus der alles kommt. Aber das stimmt ja gar nicht. Die Wurzel ist die Erwählung und die Verheißung Gottes. Und der Baum, das ist das Volk Gottes. Und der besteht aus Ästen, die eingepropft und ausgebrochen werden können. Die Schwierigkeiten, mit einem gläubigen Juden ein Glaubensgespräch zu führen, die sind enorm. Solche Leute wie Jesus und Paulus und noch ein paar andere, die hat das Leben gekostet. Und ob das rein taktisch klug ist, wenn Deutsche in Israel missionieren, das ist ja eine ganz andere Frage. Weil in den Köpfen der Israelis bis heute so eine Gleichung besteht, Deutscher ist gleich Christ, ist gleich Nazi. Deshalb sind Deutsche vielleicht in Israel nur nicht gerade geeignet, um als Missionare aufzutreten. Aber das heißt doch nicht, dass gleich die ganze Israel-Mission abgeschafft werden müsste. Denn Freunde, wenn es ein Volk gibt, das mehr als alle anderen Völker der Welt zur Judenmission verpflichtet ist, dann ist es das Volk der Deutschen, weil es den Juden so viel Unrecht und Unheil angetan hat. Und für Judenmission sein heißt doch nicht als Missionar nach Israel gehen, sondern für die Errettung Israels beten und opfern. Ich meine, das Gebet für die Errettung Israels gehört ja wohl zum Grundbestand jedes Gebetes an jedem Tag von einem Christen. Im Übrigen finde ich das merkwürdig, wer heutzutage in Deutschland alles gegen die Judenmission ist. In Deutschland sind sie alle gegen etwas, was sowieso keiner macht. Wer macht oder machte denn bei uns außer kleinen Gruppen Judenmission? Also der Kampf mancher Leute, die sich sonst nie um die Judenmission gekümmert haben, der kommt mir ziemlich heuchlerisch vor. Das ist so, wie wenn ich, der ich vom Fußball nichts verstehe, nicht Fußball spiele, mir noch nie ein Fußballspiel angeguckt habe und mir auch nie ein Fußballspiel angucken werde, wenn ich dafür eintreten würde, dass ein bestimmter deutscher Sender die Fußballweltmeisterschaften nicht übertragen darf. Also Jesus will die Judenmission und zweitens die Weltmission. Und damit die losgeht, damit die Christen losgehen in die Welt, da erhalten sie als Kraftstoff den Heiligen Geist. Und den hast du, wenn du Christ bist, ja auch erhalten. Die Frage ist nur, wofür du ihn verwendest. Ob du ihn in Anspruch nimmst und wofür. Bei manchen Christen habe ich so den Eindruck, die halten den Heiligen Geist für einen Kraftstoff, der nur dazu da ist, um selber besser vorwärts zu kommen. Um bessere Christen zu werden, bessere religiöse Erfahrungen zu machen, schönere geistliche Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist ja alles schön und gut. Aber es stimmt etwas nicht, Wenn der Heilige Geist für alles Mögliche in Anspruch genommen wird, nur nicht für das, wofür er zunächst einmal gegeben worden ist. Der Heilige Geist ist eine zweckbestimmte Gabe Gottes. So wie die Kollekte, die heute eingesammelt wird, eine zweckbestimmte Gabe ist. Es gibt viele gute Zwecke, für die man gutes Geld geben kann. Aber von dem Geld, was wir heute einsammeln, da kann nichts für irgendeinen anderen Zweck abgezweigt werden. Das wäre ja eine Veruntreuung unserer Gabe. Es ist eine Veruntreuung der Gabe Gottes, wenn du den Heiligen Geist, der für den Zweck der Mission gegeben worden ist, nur zur Sanierung deines eigenen geistlichen Innenlebens verwendest. Jesus hat den Heiligen Geist nicht mit dem Stempel versehen, nur für innerkirchlichen Dienstgebrauch. Im Gegenteil, er hat ihn ausdrücklich abgestempelt für den Außendienst, für den Dienst der äußeren Mission. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Denn um bis ans Ende der Erde zu gehen, ist wirklich mehr Kraft nötig als ein bisschen Abenteuertum. Die Abenteuerlust, die verdampft sehr schnell, wenn man in ein Land kommt, wo es kalt, heiß, wo man von Moskitos gequält wird, wo es keine medizinische Betreuung gibt, wo man die Sprache erst lernen muss. Da vergeht einem die Abenteuerlust sehr schnell. Die vielen Missionare, die buchstäblich bis an die letzten Enden der Erde gegangen sind, in die letzten Winkel und Inseln unserer Welt, die und ihre Frauen, das sind für mich die wahren Geisteshelden der Menschheit. Das sind für mich die wahren Charismatiker, die erfüllt waren mit der Kraft des Heiligen Geistes und die nur ein einziges Ziel hatten, anderen Menschen den Namen von Jesus bekannt zu machen. Zu diesen Helden gehören für mich auch meine Eltern, die im Dienste der Leipziger Mission in Indien gewesen sind. Dort hat meine Mutter in der mörderischen Hitze des tropischen Klimas ihre Gesundheit verloren. Dort hat sie einen Sohn verloren, dort hat sie eine Tochter verloren. Und erst der jüngste Tag wird mal offenbar machen, wie viel Leid und Tränen und Opfer und Kämpfe es alle diese Missionare gekostet hat, um als Zeuge von Jesus in der Welt zu leben. Von der Welt unbeachtet, von vielen verachtet, heute noch von manchen Leuten in der Kirche als Kolonialistenknechte geschmäht. Das sind Leute, die keine Ahnung haben, worum es in der Mission in Wirklichkeit geht. Aber ich wiederhole, die waren und sind die großen Charismatiker und Heiligen der Kirche. Übrigens, unsere Kirche, die deutsche Kirche, die gehört in Sachen Mission so ungefähr zur Fausten in der ganzen Welt. Deutschland ist zwar reich an anderen Dingen, wir sind eine der reichsten Kirchen der Welt, mit der größten Klappe und der anspruchsvollsten Theologie. Aber wir haben die wenigsten Missionare, sind in der Missionsgeschichte so ungefähr das Schlusslicht. Es leben auf der Erde etwas mehr als 6 Milliarden Menschen. 33,5% davon so ungefähr sind Christen. Und der Rest, sind immerhin 3 Milliarden, hat den Namen von Jesus noch nie gehört. Das ist doch nach 2000 Jahren Kirchengeschichte ein ziemlich klägliches Ergebnis. Eine Bilanz des Ungehorsams und des Versagens. Die fehlende Mission der Kirche ist der Verrat der Kirche an Jesus. Und auch dich wird er im Gericht fragen, was du für die Weltmission getan hast. Und ich frage dich gleich heute, was tust du für die Weltmission? Betest du, und zwar täglich für die Mission? Spendest du, und zwar reichlich für die Mission? Das ist Christenpflicht. Es ist die oberste Christenpflicht, dafür zu sorgen, dass alle Menschen von Jesus erfahren. Kommen wir jetzt nicht mit dem Argument, wir hätten in Deutschland vor der Tür genug Leute, die wir missionieren können. Das stimmt natürlich, dass wir mitten in einem Missionsgebiet leben. Aber das ist doch kein Grund, den Rest der Welt zu vergessen. Mir fällt auf, dass jedes Mal, wenn von der Weltmission die Rede ist, die Leute zu Provinzlern werden und so tun, als ob sie nur was übrig hätten für ihre unmittelbare Umgebung. Aber um im Urlaub bis in die letzten Winkel der Erde zu fliegen und dort einen Weltbürger zu spielen, dazu sind immer Geldmittel übrig. Mensch, eine Welt wartet auf die Erlösung. Und du sitzt hier und kämpfst einen heroischen Kampf mit deiner Seele, ob du 10 oder 20 Euro in die Kollekte schmeißen willst. Ich wundere mich sowieso gerade über die junge Generation in unserem Land. Heute stehen den jungen Menschen alle Möglichkeiten offen. Aber die kleben hier am heimischen Herd in Deutschland, üben sich jeden Abend in Ausländerfreundlichkeit, indem sie eine andere Pizzeria besuchen. Die deutschen Fußgängerzonen, die sind verstopft mit frittenfressenden Fanta-Fans. Auf dem Arbeitsmarkt treten sie sich gegenseitig auf die Flossen. Es gibt nicht genug Stellen für Pfarrer, für Lehrer, für Ärzte bei uns. Aber die Welt schreit nach Predigern, nach Ärzten, nach Mitarbeitern. Freunde, ich bitte euch, überlegt euch, wie ihr in eurem Leben dem Missionsbefehl gehorsam sein könnt. Durch Gebet für die Mission, durch Geben für die Mission oder durch Gehen in die Mission. Erhebet eure Hintern aus euren bequemen Fernsehsesseln und tut etwas für die in der Ferne, die auf die Erlösung warten. Noch nie ist Mission so nötig gewesen wie heute. Der Missionsbefehl, den Jesus hier gibt, ist das Letzte, was er zu seinen Jüngern sagt, bevor er sie verlässt. Ich lese es nochmal vor: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er aufgehoben zusehends, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Dieser Vers beschreibt das, was wir Himmelfahrt nennen. Jesus redet mit seinen Jüngern, auf einmal hebt er ab, Wolke davor, weg ist er. Die Jünger stehen da und stieren und gucken und sagen, was ist los, wo sind die jetzt hin? Wie finde ich denn sowas? Selbst wenn die ein Fernrohr gehabt hätten, das hätte dir nichts genützt. Es gibt nichts zu sehen, eine Wolke davor, ein Vorhang. Natürlich fragen auch wir uns, wie sollen wir uns das mit dieser Himmelfahrt eigentlich vorstellen? Wie war denn das damals? Diese Frage nach dem Wie, das ist auch so eine falsche Frage. Wenn du ins Theater gehst, da ist vor der Bühne ein Vorhang. Und wenn der zu ist, da kannst du noch so angestrengt durch dein Opernglas stieren. Was hinter dem Vorhang passiert, siehst du nicht. Das sollst du ja auch gar nicht sehen. Das geht dich überhaupt nichts an, wie die Bühne zum zum Szenenwechsel vorbereitet wird. Himmelfahrt ist Szenenwechsel. Erst war Jesus auf der Erde und jetzt ist er im Himmel. Und wie das vor sich geht, das geht uns überhaupt nichts an. Ich begreife sowieso nicht, warum ausgerechnet zur Himmelfahrt alle Welt naturwissenschaftliche Bauchschmerzen hat. Keiner kann das mehr so richtig glauben, allen ist das irgendwie ein bisschen peinlich mit der Himmelfahrt. Die gleichen Leute sind das, die zu Tausenden Weihnachten in die Kirche reinrammeln, obwohl es da auch um einen Szenenwechsel geht, bloß in die umgekehrte Richtung. Weil nämlich gefeiert wird zu Weihnachten, dass Jesus von oben runter in unsere Erde gekommen ist. Ich meine, ob nur vom Himmel hoch, da komme ich her, oder zum Himmel hoch, da fliege ich hin, das ist ja egal. Es geht doch in beiden Fällen um den gleichen Himmel. Das ist aber nicht der gleiche Himmel draußen, an dem die radioaktiven Wolken langziehen. Deine ganzen intellektuellen Bedenken, die lösen sich auf, wenn du endlich mal zur Kenntnis nimmst, dass der biblische Himmel kein Ort ist, sondern dort ist, wo Gott ist. Das ist kein Ort, das ist eine Dimension. Der Himmel der Bibel, das ist keine kosmische, sondern eine geistliche Dimension. Das ist die Dimension Gottes. Und wenn du das erstmal geschnallt hast, dann hast du keine Probleme mehr mit der Himmelfahrt. Wenn du allerdings den Himmel, die Bibel, mit dem Himmel über unsere Erde verwechselst und denkst, das wäre so ein Ort, der sozusagen ein paar Stockwerke höher über unserer Erde schwebt, naja, dann kann ich dir auch nicht helfen. Da bist du genauso primitivling wie der Juri Gagarin, der da oben rumgeflogen ist und allen Ernstes naiv behauptet hat, er hätte dort oben keinen Gott gesichtet. Also solche mittelalterlichen Vorstellungen kannst du dir natürlich als moderner Christ nicht leisten. Da hat sich schon der Vater Luther drüber lustig gemacht, über so eine Vorstellung, als ob der Himmel ein Ort wäre, wo man mit der Leiter hochkraxeln könnte. Ich habe jetzt gehört, ein Computer hat ausgerechnet, wenn Jesus damals mit Lichtgeschwindigkeit abgefahren wäre, da wäre er noch 718.000 Jahre unterwegs, um wenigstens bis zum Andromeda-Nebel zu kommen. Also wenn mit diesem Rechenexempel eins bewiesen ist, dann nur das, es ist möglich, dass ein Computer richtig rechnet, aber das Ergebnis trotzdem Blödsinn ist. Jesus ist weder unterwegs zum Andromeda-Nebel noch in irgendwelche anderen nebelhaften Gefilde, sondern der ist unterwegs zu dir, der ist hier. Himmelfahrt heißt doch nicht, dass sich Jesus von dir entfernt, sondern dass er sich dir nähert. Der Raumfahrer, der eiert so zwischen den Planeten hin und her. Jesus sitzt mitten unter uns. Der Raumfahrer ist weit weg. Jesus ist ganz nahe. Der Raumfahrer, der ist in Sleek in Houston und muss im Weltraum husten. Der fährt von einem Ort zum anderen. Raumfahrt ist Ortswechsel. Himmelfahrt ist Szenenwechsel und damit zwischenliegen Welten. Und es geht überhaupt nicht darum, dass du dir das vorstellst, sondern dass du dich darauf einstellst, auf die neue Szene, die jetzt gespielt wird. Die Szene, wo der Sohn Gottes als Mensch auf unserer Erde war, die ist vorbei. Und jetzt lebt der Menschensohn als Gott im Himmel, als Herr der ganzen Welt. Jesus ist nicht mehr in Jerusalem oder in Israel, er ist jetzt überall. Und jetzt ist es deine Sache, wie du mit ihm verfährst. Ob du ihn als den Herrn deines Lebens annimmst und nach seinen Geboten lebst und seinen Heiligen Geist für das in Anspruch nimmst, wofür er dir gegeben worden ist. Wenn du aber sagst, nee, das ist nichts für mich, und so richtig kann ich mir das mit Jesus sowieso nicht vorstellen, mit der Himmelfahrt, also sowas müsste ich erstmal selber sehen. Also wenn das dein Problem ist, dann kann ich dich beruhigen. Auch dafür gibt es eine Lösung. Hier steht, als sie ihm nachsahen, wie er zum Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr und seht zum Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen zum Himmel, wird so kommen, wie ihr ihn habt zum Himmel fahren sehen. Die Bibel sagt also, dass am Weltende Jesus so wiederkommen wird, wie er zum Himmel aufgefahren ist. Und Jesus hat ja selber gesagt, dann werden heulen alle Menschengeschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Bei diesem Ereignis, da wirst du Zeuge sein, Augenzeuge. Die Bibel sagt, es werden ihn sehen alle Augen, auch deine. Und dann musst du der Tatsache ins Auge sehen, vor der du bisher deine Augen vielleicht verschlossen hast, nämlich, dass Jesus lebt und dass die Christen nicht gesponnen haben und dass die Bibel kein Märchenbuch ist. Und ganz egal, ob du an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, schon gestorben bist oder noch am Leben bist, bei dem Treffen mit Jesus bist du auf alle Fälle dabei. Denn die Toten werden auferstehen und Jesus sehen, genauso wie die Lebenden. Und dann wirst du zum Beispiel sehen, dass Himmelfahrt rauf und runter für Jesus gar kein Problem ist. Aber dann wirst du ein Problem haben. Nämlich, wie du Jesus begegnen willst. Denn Jesus kommt ja auf die Welt wieder als der Richter, um das Reich Gottes aufzurichten. Und dann ist dein Problem, wie kannst du vor Jesus bestehen? Wie willst du ihm in die Augen sehen, wenn du ihn abgelehnt hast? Wie willst du ihm antworten, wenn er dich fragt, warum du die Einladung in sein Reich nicht angenommen hast oder nicht weitergegeben hast? Womit willst du dich rausreden, wenn du Christ gewesen bist, wenn du so wenig für die Mission getan hast? Du hast ja heute Morgen die Möglichkeit, deine Verbindung mit Jesus noch mal ganz fest zu machen und ihm zu sagen, dass du ihm gehören willst und gehorchen willst. Und dann hast du keine Probleme, wenn er wiederkommt. Denn wenn du zu ihm gehörst, bekommst du im Gericht Freispruch und kannst deine Ewigkeit in seinem Reich verbringen. Und das ist dann deine Himmelfahrt. Aber wenn du nicht zu Jesus gehörst, da fährst du ab in die Hölle. Und jetzt komm mir nicht mit dem Einwand, du könntest dir das alles so, Himmelfahrt und Hölle und Gericht und wann die alle drankommen und die Wiederkunft, du könntest dir das nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber darum geht es doch überhaupt nicht. Nirgends in der Bibel steht, dass wir uns das vorstellen sollen, aber überall in der Bibel steht, wir sollen uns darauf einstellen. Wir sollen uns darauf vorbereiten, dass du Jesus als deinen Erlöser annimmst. Das ist der Sinn deines Lebens. Das ist der Sinn deines Aufenthaltes hier auf diesem Planeten. Oder noch einfacher ausgedrückt, du bist auf der Erde, um in den Himmel zu kommen. Und der Himmel, das ist der vorbereitete Platz für vorbereitete Leute. Und ich wollte dir heute sagen, erstens, Jesus hat für dich einen Platz in seinem Reich vorbereitet. Und zweitens, bereite du dich darauf vor, zu diesem Platz hinzukommen. Amen.